Deutsche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich, dass wir uns auch diese Woche wieder hören. Kurz vom ersten Adventwochenende übrigens haben wir diese Aufzeichnung. Und erstmal schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bei mir wie immer, Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke im Studio.
Und hier ist Audio Visions-Chefin Sabrina Gander.
Ja, viel Audio gibt es gleich auf die Ohren. Einen ziemlich interessanten Talk der Woche, lieber Christian. Du bist ja Chefredakteur, das heißt, du liest alle möglichen Artikel, Meldungen, kennst dich seit Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, aus. Und warum hast du dich in dieser Woche für das Thema der Woche entschieden, das du uns jetzt auch gleich mal erzählst?
Das mit den Jahrzehnten lasse ich jetzt erstmal sacken, liebe Sabrina, aber ja, du hast ja recht, da führt kein Weg dran vorbei an dieser Erkenntnis. Ich glaube, dass einige aus der Tourismusbranche mittlerweile Achim Wehrmann schon kennengelernt haben auf der einen oder anderen Veranstaltung, aber es dürfte auch viele geben, die ihn noch überhaupt nicht kennen. Achim Wehrmann ist seit Juni Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Reiseverband, dem DRV. Und ich habe gedacht, es wäre mal ganz interessant, so ein bisschen mit ihm darüber zu plaudern, was er denn eigentlich für ein Typ ist, wo er so herkommt und wo er mit dem Verband hin will.
Und diese Fragen beantwortet er uns jetzt ziemlich ausführlich. Hinhören, genießen und einfach mal einen Kaffee trinken währenddessen. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Achim.
Ja, hallo Christian, grüß dich.
Du hast ja als neuer oder noch frischer Hauptgeschäftsführer des DRV mittlerweile schon eine ganze Reihe von Branchenveranstaltungen erlebt, bist also nicht mehr so ein ganz unbeschriebenes Blatt in der Touristik, aber wahrscheinlich kennt dich ja noch nicht jeder und jede aus der Branche. Deshalb erzähl uns doch mal ganz kurz, was hast du vor deinem Engagement beim Verband getan?
Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Was ich erstmal gelernt habe jetzt vor kurzem, das hat mich ein bisschen erschreckt, aber inzwischen kann ich damit leben, dass ich mit 55 Jahren jetzt auch als sogenannter Best Ager gelte und dann auch schon bei bestimmten Produkten der Branche dann mit dabei bin. Und die Jahre vorher, bevor ich jetzt mit 55 zum DRV gegangen bin, ich bin irgendwann mal Anfang der 90er nach Bonn gegangen zum Studieren, auch nach Bonn, weil ich sehr, sehr, sehr Politik interessiert bin und zu der Zeit der Bundestag halt noch in Bonn gewesen ist. Und mein Wunsch war tatsächlich, dass ich irgendwann mal im Bundestag für ein Mitglied des Deutschen Bundestages arbeite, das heißt dann wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das hat dann tatsächlich auch geklappt am Ende meines Studiums und ich bin dann im April 96 eingestiegen und habe begonnen, für eine Abgeordnete zu arbeiten, die Tourismus und Verkehrspolitik als ihre Schwerpunkte hatte. Und da sie von der Küste kam, ich habe mich dann auch selbst die nächsten Jahre als Berufsnorddeutscher bezeichnet, war von Beginn an auch die Themen Schifffahrt und Häfen mit im Portfolio drin. Bin dann mit dem Bundestag auch von Bonn nach Berlin umgezogen. Eine total spannende Zeit. Den Umzug einer Hauptstadt, zumindest der deutschen Hauptstadt, werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr miterleben. Deswegen habe ich eine Menge gelernt. Und was ich auch gelernt habe, wie gut Logistik funktionieren kann, wenn sie gut geplant ist. Ich hatte nämlich meinen letzten Arbeitstag in Bonn am 31. Juli und am 1. August 1999 hat dann alles in Berlin angefangen und hat gut funktioniert.
Das hat sofort funktioniert?
Das hat sofort funktioniert. Ich war auch sehr beeindruckt, aber IT, alles hat geklappt. Der Bürostuhl war da zum Rauf- und Runterstellen. Also das war wirklich gut. Ich habe dann ab Sommer 99 noch eine Weile im Bundestag gearbeitet. Bin dann aber Ende 2000, Anfang 2001 habe ich dann im Verkehrsministerium angefangen. Die frühere verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist Staatssekretärin geworden, parlamentarische Staatssekretärin. Und die hatte mich gefragt, ob ich als ihr persönlicher Referent ins Verkehrsministerium wechseln will. Ich hatte zu der Zeit tatsächlich auch noch eine Option, in den Public Affairs bzw. Lobbybereich reinzugehen. Habe die Angebote damals abgewogen und habe mir überlegt, dass es wahrscheinlich leichter ist, aus der Administration in den Public Affairs Lobbying-Bereich zu gehen, als umgekehrt. Deswegen bin ich dann ins Ministerium gegangen und dass da dann mehr als 23 Jahre draus geworden sind, das konnte ich mir selbst vorher gar nicht vorstellen. Und habe mich dann viele, viele Jahre lang um alles, was mit Schiffen und Häfen zu tun hatte, gekümmert. Ab 2008, Oktober 2008, dann als Unterabteilungsleiter ist ein Name. Ich habe immer im Englischen die englische Version meiner Visitenkarte übergeben, weil da stand dann drauf Deputy Director General, hört sich irgendwie viel besser an als Unterabteilungsleiter. Mhm. Und das habe ich dann bis zum November 23 gemacht, habe dann noch ein halbes Jahr ungefähr die Stabsstelle Krisen und Sicherheit geleitet im Ministerium. Da hatte mich der Minister darum gebeten. Das war so ein Ding, so nenne ich das jetzt mal, das hatte er in den Start gebracht, nachdem es Anschläge auf die Bahninfrastruktur gegeben hatte. Die gab es seit Herbst 22, diese Stabsstelle. Die lief aber noch nicht so richtig, um das mal so zu sagen. Und ein paar Jahre Erfahrung habe ich im Ministerium dann auch gesammelt und habe dann versucht, den Laden besser zu strukturieren. Das habe ich dann gemacht, solange bis ich zum DRV gegangen bin.
Dann möchte ich gleich mal deine tiefen Einblicke, die du ins Verkehrsministerium und in die Themen Verkehr und Infrastruktur ja zweifellos gewinnen konntest, anzapfen. Über genau diese Themen wird ja gerade sehr intensiv und auch kontrovers diskutiert. Wie gravierend ist denn aus deiner Sicht das Infrastrukturproblem, das wir in puncto Verkehr haben heute?
Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Ich habe das ja gesagt, ich bin dann Anfang 2001 eingestiegen und die Zustandsberichte über die Infrastruktur, die waren schon zu der Zeit nicht gut, um das mal so zu sagen. Und das gilt letztendlich für alle drei Verkehrsträger, für Straße, Schiene und auch für den Wasserweg. So, und im Wasserweg oder bei den Wasserwegen, da kenne ich mich dann ja noch einen Hauch besser aus, da ist es schlicht und einfach so, da haben wir noch Anlagen aus der Kaiserzeit. Das ist so. Die sind damals so gut gebaut worden, dass die heute noch funktionieren. Aber es ist schon so, dass es da einen hohen Investitionsbedarf gibt. Und ist ein Themenbereich, wo alle Bundesregierungen, auch alle Hausleitungen über viele Jahre nicht so genau drauf geguckt haben oder gedacht haben, wir müssen da nicht in den Erhalt investieren, sodass sich da auch keine politische Farbe jetzt besonders hervorgetan hat und der anderen was vorwerfen kann. Weil das ist bei der Union so gewesen, bei unionsgeführten Bundesregierungen, aber genauso wie bei der SPD-geführten Bundesregierung, sodass es wirklich, wirklich einen großen Bedarf gibt. Das merkt man dann auch bei den Forderungen der jeweiligen Minister, was das Infrastrukturbudget anbetrifft. Es ist zu lange, wie gesagt, nicht gesehen worden. Und das kennen wir auch alle aus dem privaten Bereich, wenn man denkt, ja, jetzt warten wir mal noch ein bisschen damit, unsere Holzfenster wieder anzustreichen. Das geht irgendwann. Irgendwann rotten sie weg und verfaulen. Und dann kommt man an eine Stelle, wo man sie nicht mehr schick machen kann, sondern wo man sie dann ersetzen muss. Und das, die Situation, die haben wir in vielen Bereichen dann schon, was die Infrastruktur anbetrifft. Mhm.
Du hast gerade gesagt, man hat das über viele Jahre wohl, wenn man ein bisschen drauf geguckt hat, gesehen, aber es wurde nicht so richtig in Angriff genommen. Kann das damit zu tun haben, deiner Einschätzung nach, dass man mit so einem Thema nie kurzfristig punkten kann eigentlich? Ich meine, wir haben da an diversen Stellen ja Probleme, beispielsweise bei der Bahn, aber auch im Straßennetz, wenn ich so an die eine oder andere Brücke denke beispielsweise. Aber erstmal, wenn dann was passiert, wird es ja aus der Sicht der Betrachter schlimmer.
Ja, ich denke, es sind zwei Punkte, die da zum Tragen kommen. Zum einen, dass wir über viele, viele Jahre lang einfach eine total gute, stabile, funktionsfähige Infrastruktur gehabt haben und dass wahrscheinlich so dieses Vorstellungsvermögen auch gefehlt hat, dass da irgendwann so ein Kipppunkt ist, wo es dann schwierig ist, das wieder einzuholen. Das ist der eine Punkt, wo man sagt, hält schon noch 2 oder 3 Jahre länger oder meinetwegen auch 10 und dann gehen wir daran. Und was man nicht vergessen darf, dass auch immer wieder die Bedarfe, wenn ich jetzt beispielsweise in viel befahrene Orte gehe, die Bedarfe für Ortsumfahrungen und Ähnliches gegeben hat, wo dann wirklich gesagt, wir müssen hier Neubau dann auch gestalten, genau bei Autobahnen und so weiter, und dass dieser Gedanke, wir brauchen was Neues, um den Verkehr auffangen zu können, der dann auch auf beispielsweise die Straße oder die Schiene kommt, um das dann auffangen zu können. Und dass dieser Gedanke, dass die Infrastruktur dann irgendwann mal kaputt geht, dass der relativ spät dann auch gedacht worden ist. Dann erst zu dem Punkt, wo es dann wirklich offenkundig geworden ist. Und auch wenn das bekanntermaßen nicht meine politische Farbe ist, der Erste, der es dann auch stark und klar artikuliert hat, war Peter Ramsauer von der CSU, der auch dann relativ viel Finanzmittel dann auch beim Parlament herausschlagen konnte. Und der andere Punkt, da teile ich deine Einschätzung, Verkehrspolitik ist in vielen Bereichen kein Glamour-Thema, um das mal so zu sagen. Und man kann mit Verkehrspolitik durchaus eine Wahl, ja, was heißt verlieren, aber kann Stimmen verlieren. Aber wenn man irgendwo sagt, ihr kriegt jetzt eine tolle Ortsumfahrung oder so, das bringt einer Koalition oder einer Partei nicht den Wahlsieg bei einer Bundestagswahl. Das ist so.
Kann ich mir vorstellen.
Ähnlich wie im Fußball. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich in der Verkehrspolitik gibt es noch mehr Experten und ExpertInnen als im Fußball.
Wohl wahr. So, und jetzt bist du also zum einen auf der Lobbyseite gelandet und dann auch noch in der Touristik. Die Branche hat ja in den vergangenen Jahren nicht wirklich immer eine leichte Zeit gehabt. Und viele haben die Branche ja auch verlassen in der Zeit der Corona-Pandemie. Was hat dich dazu gebracht oder was reizt dich daran, in der Touristik mitzumischen?
Zwei Punkte. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe im Parlament begonnen. Das heißt, ich habe eine ganz gute Idee davon, wie das Parlament funktioniert. Bin dann, wie gesagt, ins Verkehrsministerium gewechselt, habe da in der Hausleitung gearbeitet, weiß also auch, wie Staatssekretärinnen, Staatssekretäre, Minister ticken und funktionieren und wie die Abläufe da sind. Und ich habe dann in der sogenannten Arbeitsebene gearbeitet. Die letzte Funktion war so eine Scharnierstelle zwischen der Arbeitsebene und der politischen Ebene. Und ich hatte das eben schon gesagt, Anfang 2001 hätte ich auch schon in den Lobbying Public Affairs Bereich reingehen können. Und ich habe mir das immer, habe mir die Möglichkeit immer offen gehalten. Ich bin kein Beamter gewesen, auch um die mentale Freiheit zu haben, zu sagen, ich gehe da, wenn es sich ergibt und wenn es passt, gehe irgendwann mal aus dem Laden raus. Das ist also so der Überbau, so dass ich immer für mich nochmal vorhatte, tatsächlich aus der Administration rauszugehen. Und als der Kontakt zum DAV dann zustande kam, da war es erstens so, dass ich den DAV tatsächlich auch in meinem ministeriellen Weg bereits kennengelernt hatte und den DAV als einen stabilen, soliden, in seinen Positionen klaren Verband wahrgenommen habe, der für die Branche spricht. So, und ich hab viel mit Lobbyistinnen und Lobbyisten zu tun gehabt, natürlich auf der Administrationsseite, und habe auch ganz gut, meine ich, feststellen können, wer macht das gut und wer macht das weniger gut. So, und beim DRV war es so, dass ich gedacht habe, der macht das gut. Das war so, wenn es darum geht, begebe ich mich in ein Arbeitsumfeld, wo es wahrscheinlich passen könnte. Was die Themen und Inhalte anbetrifft, da hatten wir schon genügt, nochmal auf die DRV-Homepage zu gucken. Allein die Überschrift Reisen verbindet und dann auch zu gucken, was sind so die Themenschwerpunkte, nachhaltiges Reisen, Reisen für alle. Das waren sind Themenbereiche, wo ich sage, da kann ich mich auch mit identifizieren. Also es gibt Interessenvertretung. Ich trete jetzt niemandem zu nahe, deswegen nenne ich auch keine. Aber es gibt Interessenvertretungen und Branchen, in die wäre ich nicht eingestiegen. Und ich habe gesagt, Reisen, da kann ich mich mit identifizieren. Outbound-Tourismus, und da schließt sich für mich dann wieder der Kreis mit meinem Start im Bundestag, mit der Tourismuspolitik.
Na klar, du hast eben gesagt, du hattest schon die ganze Zeit Berührungspunkte zur touristischen Sparte. Aber wahrscheinlich sind die Eindrücke, die du in den vergangenen Monaten gewinnen konntest, ja noch ein bisschen intensiver gewesen. Wie war das für dich?
Ja, ich habe das schon gelegentlich mal gesagt. Mein Vorgänger hatte mir gesagt, wenn es eben geht, dann guck, dass du zumindest für den Start nicht zu intensiv mit dem ganzen Thema Deutscher Reisesicherungsfonds zu tun bekommst, weil das echt ein komplexes Thema ist. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Mit meinem ersten Schritt über die Türschwelle, mein Vertrag beim DRV gilt seit dem 1. Juni, das heißt, der 3. Juni war der erste Arbeitstag, da ging es dann für mich direkt voll los. Das war der Tag, an dem FDI Insolvenz angemeldet hat. Wie man es auch immer nennen will, ein Sprung in sehr kaltes Wasser, eine intensive Druckbetankung. Also ich habe dann in den folgenden Wochen und tatsächlich auch Monaten einen Schnellkursus in zumindest einigen Themen bekommen, die die Branche dann auch betreffen und auch was die handelnden Personen anbetrifft.
Das sind dann natürlich auch Situationen, in denen muss man einfach auf aktuelle Ereignisse reagieren als Verband und natürlich zumal in deiner Rolle. Aber wenn man das Thema jetzt mal umdreht, also du wirkst so ja von deinem Auftreten nicht wirklich wie eine Kopie deines Vorgängers Dirk Inger. Und du hast ja auch schon nach einigen Tagen gemerkt, dass der erste Ratschlag, den er dir gegeben hat, dann gar nicht einzuhalten war. Wie möchtest du denn deine Rolle beim DRV und in der Branche interpretieren?
Also ich habe es auch gelegentlich schon mal gesagt, ich komme vom Dorf, ich habe lange Fußball gespielt. Zumindest mein Vater war ein Vereinsmeier. Ich mag Nähe zu Menschen. Mir ist es wichtig, dann einen engen und auch einen persönlichen Austausch zu haben. Ich habe eine Menge übrig für Offenheit und Transparenz. Das hat auch natürlich Grenzen in bestimmten Bereichen. Aber mir ist wichtig, dass die Leute wissen, wer ich bin, wie ich ticke. Und mir ist wichtig, möglichst nah auch an den Menschen dran zu sein. So, das heißt, und beim Fußball bin ich meistens Team-Captain gewesen. Ich habe da dann auch schon ein gewisses Interesse daran, dann Sachen voranzubringen und zu sagen, da geht es hin und da möchte ich gerne hin. Das gilt sowohl hier im Team, dass ich hoffentlich möglichst authentisch das auch leben kann, dass ich da eine Offenheit haben will und ein wirklich gutes Teamplay, dann auch mich darum bemühe, durch meine Art gewisses Vorbild zu sein und zu sagen, komm, lass uns die Sachen hier zusammen machen. Und was die Branche selbst anbetrifft, das gilt zuvorderst natürlich mal für die Mitgliedsunternehmen, dass die wissen, das war vorher auch so, aber das ist etwas, was mir wichtig ist, dass die Mitgliedsunternehmen wissen, wir sind ansprechbar. Wir sind da, wir sind für die Mitgliedsunternehmen da. Wir wollen und wir müssen zeigen, dass wir einen Zusatznutzen erbringen, weil einfach nur Mitglied zu sein und dann die Beiträge hier abzuliefern, das ist den Unternehmen wahrscheinlich zu wenig und das wäre mir auch zu wenig. So, das heißt, ich sage das ganz oft, ich meine das auch so, kommt auf mich zu, ich komme auch gerne zu euch. Ich bin inzwischen auch schon bei einigen Mitgliedsunternehmen gewesen. Ich war heute bei Ingo Lies. Wir haben gut miteinander gesprochen. Das ist jetzt eine Momentaufnahme für heute. Aber das ist mir wichtig, auch zu verstehen, wie ticken die Unternehmen, wie tickt die Branche, weil wir wissen hier viel in der Geschäftsstelle. Aber wir wollen und müssen das aufnehmen, was die Mitgliedsunternehmen umtreibt und daraus dann was Vernünftiges zu kreieren, was das Lobbying anbetrifft.
Wo siehst du denn in der nächsten Zeit die größten und wichtigsten Herausforderungen, die auf den Verband und auf dich zukommen?
Die allgemeine Herausforderung, die große, das ist aber nichts, was wir maßgeblich steuern können. Das ist das Thema, dass wir ein stabiles politisches System haben und gute Rahmenbedingungen haben. Und zu den guten Rahmenbedingungen gehören natürlich auch faire Wettbewerbsbedingungen. Und da sind wir dann bei einem der großen Themen der Pauschalreiserichtlinie mit all dem, was dazugehört. Da sind wir in der intensiven Arbeit, wie man das auch verfolgen kann. Wir werden jetzt sehen, wie sich Brüssel, also Brüssel heißt die EU-Kommission, und dann auch das Parlament da sortiert, auch was diesen Themenkreis anbetrifft. Dann die großen Überschriften sind natürlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, Reisen für alle. Also wir müssen sehen, wenn wir auch bei der Kostenstruktur dann sind, dass das Reisen nicht zu so einem elitären Produkt dann wird, dass sich nur noch wenige dann auch leisten können. Aber damit auch direkt im Zusammenhang ist natürlich der ganze Nachhaltigkeitsbereich. Ne? Nachhaltigkeit, Klima, Umweltschutz. Das sehen wir nun, haben wir diesen Sommer auch gesehen, aber auch schon in all den Jahren davor. Die Destinationen müssen dann natürlich auch bereit sein, zur Verfügung zu stehen, die Reisenden aufzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht Overtourism, häufig angesprochen, ist ein Teilbereich. Aber letztendlich geht es darum, wenn irgendwo die Umwelt aus der Balance geraten ist, dann wird es auch mit dem Reisen schwierig. Wir haben über die Infrastruktur jetzt schon gerade gesprochen, dann sind wir bei den Verkehrsträgern, wenn es in die Ferne geht, häufig das Flugzeug oder das Schiff. Das muss funktionieren. Da muss es dann Lösungen geben, die tatsächlich auch nachhaltig sind. Nachhaltig dann in allen Bereichen, aber natürlich auch klima- und umweltfreundlich sind. Wenn wir gucken, Nachwuchs für die Branche, das ist im Übrigen was, mit dem ich mich auch, jetzt nicht mit dem Nachwuchs in der Reisebranche, aber mit der Herausforderung Nachwuchs, wie gewinne ich Nachwuchs für eine Branche, sehr intensiv auch in meinem vorherigen beruflichen Leben befasst habe. Und da kann ich feststellen, gibt es durchaus Parallelen zu dem, wie es in der Reisebranche aussieht. Und das ist ein dicker Block. Du weißt das, wir haben jetzt auch sowas wie ein Young Talents Programm und ähnliches. Da werden wir intensiv weitermachen müssen. Sowas wie Digitalisierung ist natürlich auch ganz oben auf dem Zettel.
Na klar.
Um noch gerade drauf zu gucken, wir sind ein großer Verband mit vielen Mitgliedsunternehmen. Wir haben die Reiseveranstalter bei uns. Wir haben den Reisevertrieb bei uns. Und in beiden Bereichen werden wir intensiv arbeiten, weiterarbeiten, beziehungsweise auch gucken, dass wir das, was für die Mitgliedsunternehmen wichtig ist, dann noch stärker aufgreifen, als wir es ohnehin schon gemacht haben.
Der DRV versteht sich ja als Branchenverband. Wenn man mal so auf die Verbändelandschaft in der Touristik guckt, dann gibt es da ja aber insgesamt eine ganze Menge Akteure. Erst recht, wenn man das Gastgewerbe noch dazu nimmt. Wenn man die Spezialisten, etwa die Busreiseveranstalter, die Paketreiseveranstalter dazu nimmt, die haben auch ihre eigenen Organisationen. Und dann gibt es ja auch noch einen Incoming-Verband. Wie bewertest du das mit oder gegeneinander der touristischen Verbände? Und ist das insgesamt für dich eine schlagkräftige Formation, in der ihr da alle antretet?
Ich fange jetzt mal nochmal mit dem DRV an. Wir haben dann allein, wenn man mal bei uns dann noch drauf guckt, auf den weiteren Bereich, die assoziierten Mitglieder. Ne? Wir haben hier wirklich ein großes Feld, was wir hier zusammen beackern können. Das gilt allein für den DRV. Dieser Punkt zu sagen, es gibt so viele Interessenvertretungen, da mache ich nicht so richtig mit. Ich beschreibe es mal, wie gesagt, ich habe viel mit Interessenvertretung in meinem vorherigen beruflichen Leben gearbeitet. Und für mich als Mitarbeiter der Administration war es das Einfachste zu sagen, werdet euch erstmal einig. Und wenn ihr euch einig seid, dann kommt ihr wieder zu mir. Und in der Zwischenzeit mache ich das, worauf ich Bock habe. Einfache Übung. Und das ist was ich jetzt in meiner jetzigen Rolle möglichst verhindern will. Und da sind wir, wie ich finde, gut unterwegs. Sieht man auch bei verschiedenen Initiativen, die wir zusammen starten, in verschiedenen Teilgebinden. Nehmen wir das Thema gemeinsam Roundtable mit dem BTW zum Thema Overtourism oder. Es gibt da ganz viele enge und gute Zusammenarbeiten. Wenn die Ampel jetzt nicht den Weg gegangen wäre, den sie gegangen ist, dann hätte es wahrscheinlich auch an anderer Stelle noch mal eine gemeinsame Initiative gegeben, die es im Augenblick ergibt, das wenig Sinn. Deswegen legen wir das jetzt nicht auf. Ich finde, wir sind da gut unterwegs. Ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Ich denke, wir sind uns da einig, dass wir da noch besser werden können, was den gemeinsamen Auftritt anbetrifft. Ich bin da aber alles andere als unoptimistisch. Und wie gesagt, es ergibt Sinn. Der DRV ist vornehmlich der Outbound-Verband. dann, ich muss die ganzen Verbände jetzt nicht nehmen.
Nee, klar.
Wenn ich den DTV jetzt nehme beispielsweise, ist ein anderes Portfolio, hat ein anderes Profil. Aber dass ich mit dem Kollegen Norbert Kunz in dem Falle gut und eng zusammenarbeite, völlig klar. Und so geht das dann durch die Reihe auch weiter. Wenn wir sehen, beim DSF in der Gesellschafterstruktur haben wir schon auch wiederum eine Reihe an Verbänden, mit denen wir da eng beieinander sind. Lange Rede, kurzer Sinn, dass es so viele gibt, finde ich nicht schlimm. Wir müssen nur sehen, dass wir dann bei den wichtigen gemeinsamen Themen sehen, dass wir die Energie gebündelt bekommen und dann auch gegenüber dem Parlament und der Administration vertreten. Das ist mein Ziel und wie gesagt, ich bin da durchaus optimistisch.
Wir haben ja jetzt hier bei uns im Land nach dem Bruch der Ampelkoalition erstmal so ein bisschen so etwas wie ein politisches Vakuum. Ne? Da konzentriert sich alles. Okay, kannst du mich gleich eines Besseren belehren, aber es konzentriert sich im Moment ja alles auf den Wahlkampf. Und auch viele Aktivitäten, die jetzt noch laufen, haben ja immer zumindest einen Aspekt, der was mit Wahlkampf zu tun haben könnte. Die EU-Kommission und auch das EU-Parlament, hattest du eben auch angedeutet, ist ja noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ne? Da hat sich auch einiges neu formiert und die müssen sich jetzt auch erstmal überlegen, was sie in der neuen Formation eigentlich wollen. Was ist denn für euch als Verband eigentlich in so einer Phase wichtig?
Wichtig ist zunächst mal, dass wir die guten Kontakte, die wir haben, auch dann zu den Kolleginnen und Kollegen, sowohl im Bundestag wie dann auch der Administration, dass wir die weiter nutzen und pflegen. Und mit den Kolleginnen und Kollegen meine ich in dem Falle nicht ausschließlich die Leitungsebene in den Ministerien und die Abgeordneten selbst, sondern diejenigen, die dann auch die tägliche Arbeit da machen. Das heißt, wir sind ja mit den Bundesressorts, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sind wir in einem sehr, sehr guten Austausch. Häufig nahezu täglich im Kontakt. Und das ist der Punkt, was ich meinte mit dem politischen Vakuum. Es geht ja weiter. Die Initiativen werden weiter bearbeitet. Manchmal, so ist es mir zumindest gegangen, manchmal ist es für diejenigen auf der Arbeitsebene gar nicht zum Schaden, wenn gerade Wahlkampf da ist, weil dann kann man endlich mal in Ruhe arbeiten.
Ne? Okay.
Das ist so der Punkt, wo wir dann sehen, dass wir die an den Dossiers miteinander weiterarbeiten. Nehmen wir das Thema Pauschalreiserichtlinie. Die Ratsarbeitsgruppen, die tagen weiter. Das heißt, der enge Kontakt sowohl zum Justizministerium, in dem Falle, die ja die Federführung haben, wie auch zum Wirtschaftsministerium, die sind natürlich da. Oder auch bei allen anderen Dossiers, die auf dem Zettel sind. Die Arbeit geht weiter. Wenn es jetzt um konkrete Gesetzesvorhaben geht, das merken wir jetzt, da gebe ich dir recht, da wird jetzt nach meiner Einschätzung nicht mehr so viel passieren. Da wird es immer mal wieder, das sehen wir jetzt auch, wird es Mehrheiten geben. Aber es ist halt nicht mehr so, dass die stabile Ampelmehrheit da dann bestimmte Gesetzesvorhaben durchbringen kann. Aber die inhaltliche Arbeit geht weiter. Wir sind auch weiter intensiv in Richtung Brüssel unterwegs. Und Brüssel ist in dem Fall die EU-Kommission und ist das Parlament. Und wie gesagt, die Kommissionskolleginnen und Kollegen, die sind da. Kleinen Seitenschlenker, weil es auch gelegentlich besprochen wird. Wir hängen ja mit der Pauschalreiserichtlinie hängen wir am Verbraucherschutz dann auch dran und bei der entsprechenden Generaldirektion, beim entsprechenden Kommissar, bei der Kommissarin. Wir werden, was jetzt den Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus anbetrifft, werden wir mal auch rausfinden müssen, wie gut und hilfreich das für uns ist. Weil so ein Titel ist das eine und das andere ist dann die Frage, mit welchen Ressourcen und Kompetenzen ist das dann ausgestattet. Das versuche ich jetzt auch mal noch im Dezember ein bisschen rauszufinden, um dann da weiterzusehen. Und noch einen weiteren Punkt, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist natürlich, dass wir für uns klar bekommen, sowohl als Verband wie als Gesamtbranche, was würden wir denn gerne von einer neuen Regierung auf Bundesebene dann gerne sehen und erwarten wollen. Und ich bin es auch so gewohnt aus meiner vorherigen Funktion, dass man dann rechtzeitig Bausteine parat hat für einen Koalitionstext, die man dann zum passenden Augenblick auch einspeisen kann. Daran arbeiten wir.
Letzte Frage noch mit Blick auf den Verband. Siehst du innerhalb des Verbandes an irgendwelchen Stellen Reformbedarf? Also ich denke da beispielsweise an die Säulenstruktur, wo es ja in denen der Konzerngebundenen, wenn man die letzten 5 Jahre zusammennimmt, doch ein bisschen dünner geworden ist, was deren Belegung angeht.
Wenn man als neue Person irgendwo reinkommt, dann macht man es ja üblicherweise so, dann guckt man sich das an, macht eine Bestandsaufnahme und präsentiert dann mal seine Findings. Ich hätte mir dann auch mehr Zeit für gewünscht, tatsächlich auch Stichwort FTI, Insolvenz hat dann doch ein bisschen Zeit gekostet. Dieser Prozess, unser Präsident Norbert Fiebig hatte das ja auch schon gelegentlich angesprochen, unser Prozess dann auch mal reinzugucken, wo haben wir Bedarfe und auch Möglichkeiten, was zu ändern, den haben wir gestartet. Was das Thema Säulenstruktur jetzt anbetrifft, kann ich jetzt noch gar nicht abschließend was sagen, weil ich da auch kein abschließendes Bild habe. Aber es hat mindestens Sinn ergeben, diese Struktur einzuführen. Und wir werden dann genau gucken, ob daran was zu schrauben ist, ob man was schrauben sollte oder nicht. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich habe das vorhin gesagt, aus meiner früheren Sichtweise aus dem Verkehrsministerium, der Verband, der funktioniert schon ganz gut. Und das ist auch ein großer Verband, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ein großes Portfolio, auch was die Arbeit für die Mitgliedsunternehmen anbetrifft. Wir machen eine Rechtsberatung, wir machen Beratung in den verschiedensten Bereichen. Wir setzen Formate auf, so wie in der letzten Woche der Fraud Prevention Day, wo wir die Branche auch weiterbringen, zusammenbringen und weiterbringen können bei Themen. Und auch da gucken wir natürlich bei den Formaten, gibt es bestimmte Formate, wo wir es anders machen können, wo wir es besser machen können? Und gibt es Formate, wo wir vielleicht was neu machen können? Oder kommen wir auch zum Ergebnis, dass bestimmte Formate gar keinen so großen Nutzwert mehr haben? Mhm. Das werden wir aber als Geschäftsstelle, die Kolleginnen, Kollegen und ich, natürlich in einem sehr, sehr engen Austausch und Dialog mit dem Präsidium, dem Vorstand und letztlich endlich mit den Mitgliedern machen.
Na klar. Lieber Achim, vielen Dank für die spannenden Einblicke und ich gucke gleich mal nach meinen Holzfenstern, ob ich die vielleicht in diesem Winter besser noch streichen soll.
Sonst komme ich vorbei.
Okay, ich danke dir.
Danke dir.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.